Deutschlandfunk. Der Tag.
Das klingt doch gut. Eine App hilft dabei, das Coronavirus zu kontrollieren. Auch wenn in den nächsten Wochen und Monaten die Kontaktverbote und die Einschränkungen ein Stück weit weiter gelockert werden. Oder besser gesagt, gerade dann. Weil es ja gerade dann darauf ankommen wird, Kontaktpersonen von Erkrankten zu warnen und Infektionsketten zu unterbrechen. All das soll die geplante Tracing-App leisten, und zwar freiwillig, zuverlässig und sicher, gerade wenn es um den Schutz der eigenen Daten geht. Ein wichtiges Projekt auch für Gesundheitsminister Jens Spahn.
Eine Voraussetzung für alles, was kommt, ist, dass wir in der Lage sind und bleiben, dann, wenn jemand infiziert ist mit Corona, wir sehr, sehr schnell alle Kontakte der letzten Tage identifizieren und auch isolieren können. Das ist eines der entscheidenden Schlüssel, wenn nicht sogar der entscheidende Schlüssel.
Eigentlich sollte alles ja ganz schnell gehen. Inzwischen aber gerät das Projekt ins Wanken. Wichtige Partner sind im Streit abgesprungen. War es das also? Darüber spreche ich mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Manuel Höferlin. Und von meinem Kollegen Klaus Rämme erfahren wir, warum in Berlin über neue Kampfjets für die Bundeswehr gestritten wird. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. So soll die Tracing-App grob gesagt funktionieren. Über Bluetooth verschickt sie in regelmäßigen Abständen eine neue, zufällig gewählte Identifikationsnummer, die andere Smartphones mit der App in der Nähe lokal speichern. Wer später positiv auf das Virus getestet wird, kann seine Identifikationsnummer dann im System veröffentlichen. Die Kontaktpersonen bekommen daraufhin eine Nachricht, können sich beim Gesundheitsamt melden und sich testen lassen. Standortdaten, Bewegungsprofile oder identifizierbare Merkmale werden nicht gespeichert. Es wird also nicht übermittelt, durch welche Person, wo oder wann genau eine Infektion stattgefunden haben könnte. Das ist das Versprechen, das ist der Plan. Um die technische Plattform für so eine App zu entwickeln, haben sich Anfang des Monats 130 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Europa zusammengeschlossen. Inzwischen aber sind einige wichtige Partner aus dem Projekt ausgestiegen. Gestritten wird vor allem darüber, welche technischen Standards den Schutz der Daten tatsächlich gewährleisten. Als ich vorhin den FDP-Bundestagsabgeordneten Manuel Höferlin ans Telefon bekommen habe, da war eines ziemlich schnell klar: Der Vorsitzende im Ausschuss Digitale Agenda ist einigermaßen genervt und sauer.
Das ist natürlich extrem kontraproduktiv, weil Streit über die Vertrauenswürdigkeit einer App, die ein Baustein einer weiteren Öffnungsstrategie für ein normaleres gesellschaftliches Leben sein könnte, die führt natürlich zu Vertrauensverlust in einer App. Und eine App, die letztlich mit Daten von Menschen, wenn auch dann hoffentlich pseudonym oder unbedingt pseudonym arbeitet, die braucht Vertrauen, die muss angewandt werden. Und da ist so einer, finde ich, überflüssiger Streit in der Form nicht hilfreich.
Wie wichtig wäre denn in Ihren Augen diese Tracing-App, wenn wir über die nächsten Wochen, wenn wir über die nächsten Monate ja reden, in denen wir mit dieser Pandemie werden lernen, leben zu müssen?
Also wenn wir als Voraussetzung nehmen, dass wir bei einer weiteren Öffnung, die, finde ich, dringend geboten ist, die Infektionen und die Kontakte von Infektionen und Kontaktketten möglichst schnell nachverfolgen wollen, dann brauchen wir dafür ein technisches Hilfsmittel wie solch eine Corona-App, eine Tracing-App. Und es bringt nichts, wenn die Debatten darüber so lange dauern, dass der Impfstoff schneller entwickelt ist, als die Streitigkeiten über eine Corona-App beseitigt. Und deswegen halte ich es für erforderlich, dass da jetzt alle ideologischen Debatten beendet werden. Eine sichere, datenschutzkonforme, vertrauenswürdige App möglichst schnell auf die Spur gebracht wird und dann das auch entsprechend von der Bundesregierung, vom Gesundheitsminister, das erwarte ich, von ihm vorangetrieben wird.
Das heißt aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, weitere Schritte hin zu einer Öffnung, Sie haben gesagt, das halten Sie für dringend erforderlich, aber weitere Schritte funktionieren nur, wenn eine solche App als ein Baustein auf dem Tisch liegt und benutzbar ist.
Eine weitere Öffnung würde auch ohne eine App funktionieren, aber mit der App macht es unter Umständen, wenn sie gut funktioniert, viel einfacher, Infektionen, Infektionsketten, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Allerdings ist auch die App kein Allheilmittel. Hinter der Warnung sozusagen, hallo, du hast möglicherweise einen Kontakt zu einem Infizierten gehabt, steckt ja dann der nächste Schritt und der ist wieder analog. Nämlich wenn ich mit so einer Corona-App gewarnt werde, dann erwarte ich natürlich auch zeitnah eine Testung. Wenn die dann nicht gewährleistet ist, haben wir wieder einen Bärendienst durch eine Corona-App uns erwiesen, weil Menschen dann frustriert sein werden und die Aufforderung, bitte begib dich in Isolation, auch nicht mehrfach hintereinander machen werden, wenn es Fehlalarme sind und nie ein Test durchgeführt wurde. Also, digitale Tools sind immer ein Baustein. Sie können Dinge einfacher machen. Sie müssen aber natürlich flankiert und begleitet werden von einem sinnvollen System, Konstrukt, und dazu gehören auch dann mehr Tests.
Da konnte man ja Anfang des Monats zumindest den Eindruck bekommen, das wird schnell möglich sein, so etwas technisch realisierbar zu machen. Da gab es dieses Konsortium, was sich zusammengetan hatte. Da gab es den Eindruck, da arbeiten wirklich alle Hand in Hand und mit dem Ziel zusammen da für eine Erleichterung zu sorgen. Jetzt gibt es Streit unter den Entwicklern. Jetzt gibt es die Meldungen, wonach ein Teil der Kooperationspartner aus dem Projekt ausgestiegen sind. Sie haben gesagt, Sie halten diesen Streit für überflüssig. Warum? Schließlich geht es doch auch und gerade um Datenschutz bei diesem Streit, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ich halte den Streit deshalb für überflüssig, weil es nicht um die Frage geht, wollen wir Datenschutz oder wollen wir keinen Datenschutz, sondern es geht bei diesem Streit eher um die beste, perfekteste Art, den Datenschutz zu gewährleisten. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Durchaus kann man darüber debattieren, welcher der bessere ist. Es hilft aber nichts, wenn man nachher einen ideologischen Kampf über den besten der guten Wege führt. Ich fühle mich manchmal ein bisschen zurückversetzt. Viele kennen das, wenn man mit Communities von Programmierern zu tun hat, dann gibt es solche Entwicklungen immer wieder. Auch Abspaltungen von Programmen in einer freien Entwickler-Community sind eben viele freie Geister unterwegs. Das mag bei normalen Softwareprojekten dazu zu gehören und vielleicht auch nicht so schlimm sein, aber hier ist es extrem kontraproduktiv, weil uns die Zeit davonläuft. Also meine Forderung wäre, ist es an die Programmierer, an die Konsortien, die da zusammensitzen, hört auf, den allerbesten Weg der allerbesten Wege zu finden, sondern setzt euch zusammen, findet einen guten Weg, der datenschutzfreundlich ist, der vertrauenswürdig ist. Und dann bringt das Ding endlich auf die Spur, weil die Menschen warten drauf und die Politik muss dann auch letztlich am Ende mal entscheiden, welche Richtung es gehen soll.
Aber immerhin haben ja nicht weniger als 300 Expertinnen und Experten einen offenen Brief unterschrieben, in dem sie vor der Gefahr waren, da könnte es doch die Möglichkeit geben, der Überwachung, des Missbrauchs. Das halten Sie für einen Sturm im Wasserglas?
Nein, ich glaube, dass es eine Folge ist von verschiedenen Dingen. Wenn ein Konsortium letztlich Dokumentationen nicht wirklich offenlegt, den Quellcode zum Beispiel, obwohl er zugesagt ist, nicht offenlegt, dann ist das natürlich auf der Seite, in dem Fall von PPT, ein Versäumnis. Das baut kein Vertrauen auf. Andererseits habe ich so verstanden, dass man durchaus darüber streiten kann, ob es sinnvoll ist, dass eine zentrale Stelle zum Beispiel pseudonyme IDs ausgibt. Allerdings frage ich mich dann auch, was ist die Alternative, das Dezentrale machen, auf Endgeräten solche pseudonymen IDs auszugeben. Darum geht es zum Beispiel im Kern um eine der Fragen. Ist möglicherweise auch gefährlich, weil nämlich diejenigen, die dort auf den Endgeräten die Macht über das Gerät, die in Anschluss haben, also die Betriebssystemprovider zum Beispiel, auch ein enormes Wissen haben, wer die Person ist. Das heißt, das Zusammenführen von Pseudonymen mit IDs, das muss sicher unterbunden werden. Dazu muss man Vorkehrungen treffen. Aber ich finde, dass bei beiden Seiten sichere Verfahren möglich sind. Und man kann darüber trefflich streiten, welche nun die bessere von beiden guten ist und wo manchmal Technik etwas vorbeugt und manchmal Organisation. Am Ende zählt aber, wir müssen eine Lösung finden, dass das schnell auf den Weg geht. Dazu müssen alle transparenter arbeiten. Das betrifft alle Seiten. Die zugesagten Quellcode-Offenlegungen müssen erfolgen. Dann sollte das auch schnell gehen. Und ich glaube, da sollte man dann vielleicht auch wirtschaftspolitische Interessen, wo ich den Eindruck habe, dass sie an mancher Stelle jetzt auch vorher tragen, doch hinten anstellen.
Das heißt, Sie sind da bei den Digitalverbänden wie Bitkom, die sagen, also zentrale oder dezentrale Architektur und Speicherung, man kann beides datenschutzrechtlich konform ausgestalten. Das war ja auch ganz am Anfang den Eindruck, den man gewonnen hat, wo Datenschützer gesagt haben, also so wie er das anlegt, haben wir da prinzipiell jetzt erstmal keine Bedenken.
So ist es. Also nur weil man zentral Pseudonyme ausgibt, heißt das nicht, dass das datenschutzrechtlich ein Problem ist. Entscheidend ist, dass die ausgebende Stelle keine weiteren Informationsquellen zur Identifizierung der Personen hat oder zumindest nicht mehr als zum Beispiel eine dezentrale Ausgabestelle, weil irgendwo müssen ja die Pseudonyme erzeugt werden. Und in dem Moment, wo sie erzeugt werden, muss man ja zumindest dem Endgerät, das das Pseudonym entgegennimmt, irgendeine Art von Kommunikationsweg haben. Entweder eine Internetverbindung, dann hat man vielleicht eine IP-Adresse. Oder man hat das auf dem Endgerät gemacht, dann hat man vielleicht sogar noch mehr Informationen, wie die E-Mail-Nummer oder eine Handynummer oder was auch immer. Das heißt, man muss da gucken, wo man weniger hat, wo es datenschutzfreundlicher ist. Und dann muss man es vor allen Dingen schnell machen.
Jetzt liegen offenbar 3 verschiedene technische Konzepte auf dem Tisch oder sind in Arbeit. Eins haben Sie genannt, dieses Projekt PEP-PT, Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Und es gibt noch einen konkurrierenden Ansatz, DP3T oder wie immer man das ausspricht, Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. So, jetzt habe ich es einmal geschafft. Und es gibt noch das Modell Österreich, die ja auch weiterarbeiten an ihrer App. Wie soll die Bundesregierung jetzt entscheiden? Wie soll der Bundesgesundheitsminister entscheiden? Wie soll das Robert-Koch-Institut entscheiden? Alle sind ja mit eingebunden.
Also erstmal müssten die 3 Projektträger intensiv miteinander sprechen. Ich bin der Meinung, dass die österreichische Lösung und PEP-PT das schon tun. Zumindest wurde mir das zugetragen. Und da gibt es wohl auch Möglichkeiten, das unter einen Hut zu bringen, technologisch. Was nicht passieren darf, ist, dass es nachher unterschiedliche Datenbestände gibt. Dann haben wir gar nichts gewonnen, weil man muss eine signifikante Masse an Daten haben, die sich gegeneinander abgleichen lässt, um aus einer Datenmenge sozusagen diese Kontakt-Tracing zu gewinnen. Das bringt nichts, wenn da verschiedene Datenbestände da sind. Deswegen offene Schnittstellen, dort wo es geht. Bei den anderen 2 Projekten ist es ein bisschen schwierig, weil das eine eben die Pseudonymen dezentral rausgibt und einmal zentral. Das muss geklärt werden. Und letztlich muss am Ende die Bundesregierung sich entscheiden, was sie unterstützen will und vielleicht auch ein bisschen Druck ausüben auf die Betriebssystemhersteller, in dem Fall Google und Apple für die Betriebssysteme iOS und Android, weil natürlich notwendig ist, dass die Bluetooth-Technologie, die dort bei beiden Lösungen, bei allen 3 Lösungen im Hintergrund benutzt wird, funktionieren muss. Und zwar nicht nur, wenn die App läuft, sondern eben auch im Hintergrund. Das muss freigeschaltet werden. Und am Ende ist meine Erfahrung mit allen Situationen, wo Politik sich einmischt, man muss eine klare Vorstellung haben und man muss dann auch diese Vorstellung verfolgen. Und das erwarte ich von der Bundesregierung. Das vermisse ich derzeit insbesondere auch von Gesundheitsminister Spahn.
Und wenn ich nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückkehren darf, Vertrauen und aber auch Zeit, das sind jetzt die beiden wichtigsten Aspekte bei diesem Thema.
Das ist richtig. Wir müssen auf der einen Seite Vertrauen schaffen, weil eine freiwillige App, und wir sind uns alle einig, dass diese App freiwillig sein muss und die Benutzung auch freiwillig sein muss, braucht Vertrauen. Vertrauen schafft man durch klare Transparenz, indem man offenlegt, was man tut, wie das Ganze funktioniert, indem man vertrauenswürdige Beteiligte die Dienste teilweise vorhalten lässt, klar macht, dass daraus nicht weitere Nutzungen abgeleitet werden, dass die Daten nicht für irgendetwas missbraucht werden. Und zweitens muss es schnell sein, weil wie gesagt, man kann es ein bisschen zugespitzt sagen, aber es trifft es ganz gut. Heute sind die ersten Tests für einen Impfstoff in Deutschland angelaufen. Wenn der Impfstoff schneller da ist als die App, dann hat das Digitale sozusagen verloren. Das wäre echt schade, weil die digitale Welt sollte eigentlich schneller sein als die Entwicklung eines Impfstoffs in Deutschland.
In einem Punkt sind sich offenbar alle einig, um ihre Aufgaben auch in Zukunft erfüllen zu können, muss die Bundeswehr bald Ersatz für die betagten Kampfflugzeuge vom Typ Tornado bekommen. Den fliegt die Luftwaffe seit den 1980er Jahren. In 10 Jahren spätestens sollen die Tornados dann endgültig ausgemustert werden. Und dann? Nach Vorstellung der Verteidigungsministerin sollen die meisten Flugzeuge durch Jets aus europäischer Produktion ersetzt werden. Bis zu einem Drittel aber will Annegret Kramp-Karrenbauer in den USA bestellen. Für Wirbel sorgte letztes Wochenende Berichte, wonach die CDU-Politikerin dem US-Verteidigungsminister schon die Bestellung von Kampfjets fest zugesagt habe. Das hat das Ministerium dementiert. Trotzdem waren SPD-Politiker einigermaßen verärgert und Oppositionspolitiker geradezu empört. Heute musste Annegret Kramp-Karrenbauer deshalb vor den Verteidigungsausschuss in Berlin. Warum dieser ganze Ärger, da kann uns Klaus Remm in unserem Hauptstadtstudio weiterhelfen. Hallo Klaus, grüß dich.
Hi, grüß dich Jasper.
Klaus, warum gibt es überhaupt Überlegungen, Kampfjets aus den USA zu kaufen? Schließlich gibt es doch den Eurofighter, ein europäisches Projekt, und es gibt außerdem Pläne, etwa gemeinsam mit Frankreich auf längere Sicht dann einen Kampfjet der nächsten Generation in Angriff zu nehmen.
Genau so ist es. Und ich glaube, wir müssen über unterschiedliche Flugzeugtypen sprechen, die alle Vor- und Nachteile haben und in dieses Beschaffungspuzzle, so will ich es mal nennen, passen. Denn wie du sagst, in einem Punkt sind sich alle einig. Ein Flugzeug, das noch Kondensatoren im Cockpit hat und seit Jahrzehnten fliegt, das wird nicht mehr lange so fliegen, zumindest nicht bei der Bundeswehr. Denn selbst Die Bundeswehr ist der Ansicht, also wir sind hier bald die Einzigen, die das Ding noch fliegen. Die Italiener steigen bald aus, die Engländer steigen bald aus. Und dann wird es einfach sehr, sehr teuer, Ersatzteile zu besorgen, wenn man überhaupt irgendjemanden finden kann. Was macht man dann, wenn man gleichzeitig, wie du sagst, ein längst moderneres Flugzeug wie den Eurofighter baut und sich am Horizont dieser neue Typ FCAS, also ein Kampfsystem, ein Luftkampfsystem, abzeichnet, dass man zusammen mit den Franzosen bauen möchte. Diese Gespräche laufen seit Jahren. Und seit Jahren ist man sich nicht einig. Seit Jahren gibt es unterschiedliche Vorschläge. Man hat unterschiedliche Typen geprüft, auch den Eurofighter. Aber jetzt kommt's. Der Tornado, der erfüllt mehrere Rollen. Das ist einmal der klassische Jagdbomber. Dafür kann man natürlich ein moderneres Flugzeug bauen. Und dann ist da aber die Rolle der sogenannten nuklearen Teilhaber. Die Tornados sind die Flugzeuge, die im Rahmen der nuklearen Abschreckung US-Waffen, US-Atomwaffen, die in Deutschland lagern, im Ernstfall ins Einsatzgebiet tragen, fliegen würden. Und deshalb dürfen die Amerikaner ein Wörtchen mitreden, wenn es darum geht, welche Flugzeuge das machen sollen. Und sie sagen, also ihr könnt gerne kaufen, was ihr wollt, aber wenn da unsere Waffen drunter hängen, dann wollen wir das Ding zertifizieren. Und das wird mit dem Eurofighter, so argumentiert das Ministerium, sehr, sehr schwer. Deshalb kommen die unterschiedlichen amerikanischen Flugzeugtypen ins Spiel.
Okay, aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du gesagt hast, da wird schon seit Jahren drüber geredet. Ich meine, im Grunde genommen wissen doch alle Beteiligten, also der Tornado ist so und so alt, irgendwann läuft er aus. Du hast gesagt, die Italiener, die Briten steigen aus. Also wurden da auch Überlegungen, Gespräche, Gedankenspiele verschleppt, dass es zu dieser Situation kommt? Also das, was wir geplant haben, jedenfalls, kann in ein, zwei Punkten nicht den Zweck erfüllen und die Rolle spielen, die wir aber brauchen, in nächster Zeit jetzt schon.
Ja, das ist ein Vorwurf, der heute geäußert wurde in der Ausschusssitzung beziehungsweise danach. Der Fritz Felgentreu, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, der wehrte sich heute dagegen, hier als SPD, als Partei in der Koalition am Pranger zu stehen, weil ja die Union argumentiert, wir haben Zeitdruck, wir müssen das jetzt machen. Und Felgentreu sagte:
Wenn der Zeitdruck so groß gewesen ist, warum hat es dann 15 Monate gedauert, diese Prüfung vorzunehmen? Ich habe eine Vermutung dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass in den letzten Monaten der Amtszeit von Ursula von der Leyen die Lösung kritischer Sachfragen vielleicht nicht mehr die allererste Priorität im BMVG gewesen sind. Aber Tatsache ist, dass diese zeitliche Verzögerung auf die lange Dauer dieses Prüfungsverfahrens zurückgeht und mit Sicherheit nicht auf irgendwelche Unstimmigkeiten innerhalb der Koalition hier im Hause.
Du merkst schon, es geht um ein politisches Problem. Da gibt es Schuldzuweisungen hin und her. Wir müssen eben über diese Flugzeugtypen reden, weil der Streit darüber entbrannte, kauft AKK jetzt oder hat sie möglicherweise zugesagt, F-18 zu kaufen. Das sind amerikanische Kampfflugzeuge, die in unterschiedlichen Versionen hergestellt wurden. Es geht um eine sehr, sehr moderne Version. Also dieses Argument, oh, die F-18 ist ja uralt, das trägt nicht so richtig. Da geht es tatsächlich um eine neue Maschine, die diese nukleare Rolle ausführen soll, weil man davon ausgeht, dass die Amerikaner ihr eigenes Flugzeug schneller zertifizieren und insofern ein nahtloser Übergang gewährleistet werden kann, was die Nuklearrolle angeht, zwischen Tornado und dann einer F-18. Das Problem ist, dass die SPD grundsätzlich Schwierigkeiten hat mit der nuklearen Abschreckung und dieser nuklearen Teilhabe. Und deswegen, so ist mein Eindruck, dieses Thema am liebsten bis hinter die Bundestagswahl verschieben würde. Denn eins ist klar, die Kaufentscheidung, die trifft A, der Bundestag und B, der nächste Bundestag, denn das alles wird sich hinziehen.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann würdest du jedenfalls sagen, in der jetzigen Situation, wo wir Ersatz brauchen, und zwar auf Sicht für bestimmte Fähigkeiten, ist es kein schlechter Gedanke im Bundesverteidigungsministerium zu sagen, also nehmen wir doch, das geht schnell, das wird schnell zertifiziert, für einen Teil der Aufgaben eben diese Maschinen aus den USA. Und so viel, ganz arg viel Verständnis für die Aufregung in der SPD hast du dann nicht.
Na, also schnell geht gar nichts. Es wird vermutlich schneller gehen. Billig geht auch nichts. Das wird auch alles sehr, sehr teuer werden. Aber ich verstehe die Argumentation des Verteidigungsministeriums, nämlich A, die der Tornado wird zu alt. Wir brauchen eine Ablösung. B, wir, Deutschland, haben als Bündnispartner Fähigkeiten zugesagt. Eine davon ist das Tragen US-gestützter Atomwaffen in ein Einsatzgebiet, in einem Ernstfall, den sich niemand wünscht, der aber im Rahmen der Sicherheitspolitik ein wichtiger Pfeiler ist. Und auch die Sozialdemokraten haben sich im laufenden Koalitionsvertrag zu dieser nuklearen Teilhabe verpflichtet. Und wenn man denn sagt, hey, wir wollen eigentlich für die Zeit nach 2000 2040, 2045 ein völlig neues Kampfsystem bauen, dann brauchen wir jetzt etwas, das nennt sich Brückentechnologie, das eine Zeit lang eingesetzt wird. Deswegen auch die Entscheidung gegen das modernste amerikanische Kampfflugzeug, die F-35. Da sagen zum Beispiel die Franzosen, hallo, das passt doch nicht, dann haben wir das Ding, dann fliegt es über Jahre und wir wollen eigentlich unser eigenes System auf die Beine stellen. Insofern gibt es da Einwände, die aus Paris auch berechtigt sind. Zum Beispiel auch die zu sagen, also wenn wir jetzt versuchen würden, den Eurofighter zertifizieren zu lassen, dann sagen die Amerikaner, okay, dann lassen wir mal gucken, was das denn so ist. Und dann müssen die Europäer ihre gesamte Technologie offenlegen. Jede Schraube wird da durchleuchtet und das mit Blick auf Technologie, die in den nächsten Jahren relevant wird. Da kommt Widerstand in Europa.
Und bei der SPD, das habe ich auch so verstanden, bei dir spielt zum Teil jedenfalls auch eine Rolle, dass man prinzipiell dieses Element nukleare Abschreckung eigentlich weghaben will, aber dass man im Moment nicht weiß oder das jetzt auf diesen Streit schiebt, obwohl es eigentlich eine prinzipielle politische Frage ist, die man zum Beispiel in einem Wahlkampf klären könnte.
Ja, das stimmt. Das würde die SPD, glaube ich, gerne tun. Denn der parteiinterne Zwist wird ja offenbar im Verteidigungsministerium, vielleicht auch, weil sie CDU-Vorsitzende ist, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich im Kabinett einig ist, dass man das Ganze abgesprochen hat mit dem Vizekanzler Olaf Scholz, SPD, mit dem Außenminister Heiko Maas, SPD. Aber es gibt eben Teile der SPD-Fraktion und es gibt den SPD-Fraktionsvorsitzenden, der da sehr skeptisch ist. Das Interessante, Jasper, ist ja, wenn man das weiterdenkt nach den Wahlen, dann fragt man sich natürlich, die Union wird keine absolute Mehrheit bekommen. Mit wem will denn die Union diese nukleare Abschreckung und eine solche Kaufentscheidung überhaupt durchdrücken? Da kommen natürlich als erstes, wenn man auf die Umfragen schaut, die Grünen ins Spiel. Aber wenn wir Tobias Lindner, der grüne Verteidigungspolitiker, heute in der Ausschusssitzung heute zuhören, dann weiß man, auch da drohen Probleme.
Es wird dann natürlich an Frau Kramp-Karrenbauer liegen, wenn sie die Entscheidung erst 2022 ins Parlament kriegt, sich selbst hier eine Mehrheit dafür suchen zu müssen. Mit meiner Fraktion wird eine nukleare Teilhabe nicht zu machen sein. Dieser Kompromiss wird mit uns Grünen nicht zu machen sein. Und deswegen glaube ich, dass die heutige Entscheidung zur Tornado-Nachfolger eigentlich eine hypothetische Entscheidung ist, aber so nicht Realität werden wird.
Also da hörst du Skepsis auch bei den Grünen. Die Linken sagen ohnehin, dieser Systemwechsel, den wir vor uns haben nach dem Tornado, ist doch eigentlich ein idealer Zeitpunkt, die nukleare Teilhabe ganz aufzugeben. Wir halten sowieso nichts davon. Die AfD hat gesagt, oh, ganz viele Fragen rund um diese Kaufentscheidung. Eigentlich ist die Union mehr oder weniger allein.
Wir können uns ja, was die Grünen angeht, schon mal sozusagen im Hinterkopf behalten, diesen Gedanken für mögliche Koalitionsgespräche, wenn es dann um Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht. Das wird ja bestimmt interessant werden.
Ja.
Für den Moment, also die Ministerin hat ihren Auftritt heute vor dem Ausschuss hinter sich gebracht. Du hast ein paar Töne gespielt, also ein paar Stimmen aus der Opposition und von der SPD, wie die das jetzt beurteilen. Ist die Sache jetzt einigermaßen klar oder wie geht es jetzt weiter ab diesem Punkt?
Also die Verteidigungsministerin sagt, nein, ich habe hier keine Zusagen gemacht, sondern ich habe einen Vorschlag gemacht. Das, was auf dem Tisch liegt hier jetzt, der Mix, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen, es geht nicht nur um diesen Kauf von 30/45, wenn man eine weitere Fähigkeit, elektronische Kampfführung dazu nimmt, F-18, sondern es geht auch um die Modernisierung des, wie es heißt, Rückgrats der Luftwaffe, nämlich des Eurofighters. Da werden fast 100 Maschinen in dem Vorschlag des Verteidigungsministeriums neu angeschafft. Dieser Vorschlag liegt jetzt auf dem Tisch. Wir wenden uns an die Amerikaner, denn auf der anderen Seite des Atlantiks ist das ja alles nicht ohne Haken und Ösen. Das ist wie, als wenn Kunden, die deutsche Waffen kaufen wollen, nicht so ohne weiteres an den Hersteller herantreten können. Foreign Military Sales heißt das in den USA. Das heißt, da muss man erstmal mit der US-Regierung in Washington reden, sagen, wir wollen dies und wir wollen das. Diese Gespräche, die kosten jede Menge Zeit. Und erst danach kann man sich mit dem Hersteller, Boeing in diesem Falle, verständigen. Dann wird man verhandeln. Dann gibt es auch allmählich eine Vorstellung über die Preise, die dann ja wichtig sind für den Haushaltsausschuss, für den Verteidigungsausschuss, für das Parlament insgesamt. Da wird noch viel, viel Wasser, sämtliche Flüsse runterfließen, bevor hier eine Entscheidung getroffen wird. Aber, so AKK, wir müssen jetzt anfangen, denn wenn wir bis warten bis nach den Bundestagswahlen, dann entsteht eben diese Lücke nach 2030, in denen nun keiner mehr einen Tornado am Himmel sehen will.
Und das siehst du auch so, dass zum Schluss, Klaus, also mit den Planungen ganz konkret jetzt anfragen, in den USA zumindest anklopfen und sagen, ginge dies, ginge das, das ist schon sinnvoll, das jetzt zu beginnen.
Naja, das ist sinnvoll aus Sicht des Ministeriums. Hm. Politisch ist es natürlich so, dass man in ein Problem kommt, wenn man jetzt warten würde. Denn wenn man all diese Gespräche führt, nach den Bundestagswahlen, wenn die Mehrheiten feststehen und man sich mit allen Beteiligten darüber verständigen kann, wie es weitergeht, dann wird irgendwann der Moment kommen zu sagen, Leute, wir brauchen ganz, ganz schnell ein Flugzeug. Und das muss möglicherweise dann eben aus den USA kommen, wenn bei dieser Nuklearrolle, die ja existiert, wer weiß, wie sie im nächsten Koalitionsvertrag aussieht. Das wissen wir ja auch noch nicht. Das steht alles grundsätzlich zur Disposition. Da kann man im Wahlkampf absehen, wie die Positionen abgesteckt werden. Übrigens ein Hinweis noch, nicht nur eine Bundestagswahl läuft bis dahin, auch noch eine amerikanische Präsidentschaftswahl. Also viele Imponderabilien hier bei diesem Thema.
Danke fürs Sortieren, Klaus.
Gerne.
Das war der Tag an diesem Dienstag, dem 22. April. Danke fürs Hören. Rückmeldungen gerne unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.